Diese Hände bewegen Südtirol. Ein M-Art Vision Podcast mit bewegenden Menschen. Hallo zusammen, wir dürfen heute Gast sein bei Professor Dr. Peter Pramstaller im Institut für Biomedizin der EURAG Research in Bozen.
Hallo.
Grüß Gott, Herr Pramstaller.
Grüß Gott.
Schön, dass ich da sein darf und dass wir ein bisschen reden über das Leben, über vielleicht können wir Corona ein bisschen streifen und dann natürlich über Ihre Forschungsarbeiten, die Sie in den letzten Jahren beschäftigt haben und noch über viele, viele Jahrzehnte begleiten werden.
Sehr gerne.
Und als erstes interessiert mich natürlich, warum sind Bassspieler cooler als Gitarrenspieler?
Ich glaube, weil Bass auf jeden Fall, wenn man eine Gruppe kennt, ohne Rhythmus nicht funktioniert. Und Schlagzeug und Bass sind einfach die Basis und geben letztendlich auch, obwohl sie nicht im Vordergrund stehen, aber sie geben praktisch einen Rhythmus vor, sie geben die Basis vor und sind vielleicht wichtiger wie irgendein Leadgitarrist oder Sänger vorne, weil sie einfach wirklich das Fundament geben.
Das würde wahrscheinlich Roger Waters von Pink Floyd auch so unterschreiben, diesen Satz, so wie er sich immer gesehen hat. Und gilt das denn auch gleichzeitig für Ihre Forschungsarbeit?
Also ich glaube,
oder die Forschungsarbeit allgemein, dass die den Takt vorgibt?
Also ich glaube, dass generell vielleicht, es ist ja ein bisschen eine Analogie, dass es vielleicht nicht allem um Typen geht, der im Vordergrund stehen müssen, sondern eher der Sorgen von dem, was zitieren möchte, ist vielleicht das Fundament wichtiger, wie vielleicht die Image-Geschichte nach außen hin. Und da glaube ich schon, dass es für die Forschung oder generell fürs Leben gilt, dass das Rhythmus geben, das zu etwas beitragen, etwas Neues schaffen, eine Spur hinterlassen, zum Beispiel einer Band durch die Musik, durch den Bass. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Analogie da zu der Musik. Ja.
Jetzt leben wir gerade in einer ziemlich schwierigen Zeit, wo das Rhythmus vorgeben und dieses Warnen der Wissenschaft ja gemacht wurde, bloß hat keiner zugehört damals, vor ein paar Jahren, als man vor diesem Virus gewarnt hat. Wie sehen Sie da Ihre Rolle als Wissenschaftler? Waren Sie zu leise? Also nicht Sie persönlich, sondern die Wissenschaft an sich, waren Sie zu leise? Haben sich zu wenig verkaufen können?
Ja.
Oder wo hat es da gemangelt? Oder wollte man einfach das nicht sehen und hat sich gedacht, ach, irgendwann kommt es vielleicht, aber vielleicht kommt es auch gar nicht?
Also ich glaube, dass man sicherlich, also man hat natürlich gewusst, weil es hat SARS gegeben und verschiedene andere Pandemien, dass sowas ab und zu auftreten kann. Ich glaube, es hat sich wahrscheinlich niemand erwartet, dass es in der Heftigkeit und vor allem auch in der Infektiosität von einem Virus, dass das irgendwo passiert. Und das hat auch, glaube ich, obwohl es Pandemiepläne gegeben hat, ich glaube, die waren alle irgendwie entweder in einer Schublade oder hat man nicht so. Also ich glaube, was es auf jeden Fall gezeigt hat, wahrscheinlich ist, dass Forschung und auch gerade nochmal die Medizin, weil zum Beispiel, das ist allen wieder einmal so momentan, wenn man sich überlegt, die ganzen Diskussionen, die so mit Ökonomisierung der Medizin gehen, weil mit dem Krankenhäuser zuspüren, Ärzte, die sozusagen nicht motiviert sind. Man hat jetzt wirklich gesehen, dass Corona auch Berufsbilder wie Forscher, die oft so leider als Luxusangelegenheiten umgesehen werden, oder Ärzte, die man irgendwie das Gefühl hat, ja, das sind ja alle burned out oder nicht motiviert, dass die einfach plötzlich in den Vordergrund getreten sind und dass man einfach gesehen hat, wie wichtig das ein Beitrag für die Medizin und für die Gesundheit ist, der von der Forschung kommt und der vor allem von den Mediziner kommt, die sozusagen an der Graswurzel sein und an der Front sein. Und ich glaube, es ist wie halt in vielen Sachen, es hat so unter der Oberfläche geschlummert, aber da durch die Corona-Krise hat das Brennglasen haben wir ganz deutlich gezeigt, auf was es auch ankommt. Und da ist natürlich Forschung eine ganz zentrale Geschichte, wenn es um Medizin geht und um wichtige neue Sachen in der Medizin.
Jetzt gibt es ja berühmte Leute, Milliardäre, die die Forschung unterstützt haben. Benutzen Sie noch Microsoft-Produkte oder lehnen Sie die generell ab?
Nein, ich benutze sie natürlich, weil ich glaube auch, dass der ganze Hype um Bill Gates natürlich, glaube ich, schon übertrieben ist. Weil ich glaube, ich bin jetzt kein Fan von Microsoft, aber ich glaube, das, was er mit seiner Stiftung Bill und Melinda Gates zum Beispiel gerade für Dritte Welt und für Ausrottung von Malaria und so weiter, also ich glaube, das sind schon ein wichtiger Beitrag, unabhängig davon, was er als Multimilliardär tut. Aber ich glaube, das sind wirklich Geschichten, in dem Zusammenhang würde ich die Forschung mit Bill Gates nicht bringen. Aber ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass man dass man als Forscher natürlich schon einmal eine bestimmte Unabhängigkeit praktisch einfach hat und einfach sagt, auf was lässt man sich hin und auf was lässt man sich nicht hin. Und Forscher muss natürlich auch genuin und wie soll ich sagen, letztendlich glaubwürdig sein. Und deswegen glaube ich, so rückgrat da meine ich die meisten Forscher, die ich kenne, dass sie sich da nicht beeinflussen lassen. Aber wie gesagt, Bill Gates war für mich jetzt kein Thema.
Aber das ist eben auch eine Frage, wie weit muss ein Forscher erfolgreich sein, um gehört zu werden, ja. Und sich damit natürlich auch ein Forschungsgelder zu sichern, ja. Also um es vielleicht wieder auf die Musik zu übertragen, ja. Wie weit muss ein Forscher eine Rampensau sein?
Also ich glaube, es ist viel wichtiger, man sieht jetzt, dass ein wirkliches Umdenken in der Forschung stattfindet. Früher hat man auch gedacht, ein Forscher ist wichtig, wenn er viel publiziert oder Drittmittel akquiriert oder wenn er, weiß Gott, wie viele PhD-Studenten ausbildet. Inzwischen geht die Richtung wirklich im Sinne von Funding, dass man schaut, welchen Impact hat die Forschung. Das heißt, was bringt denn das letztendlich der Gesellschaft? Weil ich glaube, publiziert wird so viel, wo man sagt, ja, das braucht eigentlich kein Mensch. Aber letztendlich, wenn man so in der Genetik gibt es so eine tolle Analogie, das heißt man einen Deletion-Test. Das heißt, man muss in der Zelle ja Gen ausschalten, damit man sieht, was das Gen welche Funktion hat. Und das so ist auch die Forschung. Man muss sich vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel die Institut in Südtirol nicht gegeben hätte, war da die Forschungslandschaft anders? Oder war da sozusagen Südtirol in Bezug auf die Art von Forschung und auf Gesundheit anders? Deswegen glaube ich, viel, viel mehr als die Rampensau ist der Impact, den man sagen kann, den eine Forschung für die Menschen letztendlich braucht. Weil letztendlich machen wir das nicht, um zu publizieren oder Drittmittel zu kriegen, sondern es muss letztendlich für die Patienten was bringen oder für die Bevölkerung als solches im Sinne von Gesundheit.
Aber wie weit kann dann eine evidenzbasierte Wissenschaft prospektiv in die Zukunft etwas aufzeigen, was wahrscheinlich eintritt. Verstehen Sie die Frage? Also Sie müssen immer schauen, dass Ihre Ergebnisse evaluiert sind, ja. Und dass das alles sauber ist, ja. Und die Studien ordentlich, ja. Mit dementsprechend, ja. Repräsentativ gemacht, ja. Sind und so weiter. Aber das ist ja alles immer rückwärts gerannt, weil das sind Ergebnisse, die Sie bis heute haben. Aber was passiert? Eigentlich müssen Sie ja doch noch eben in die Zukunft arbeiten können und dürfen, um eben Voraussagen machen zu können. Genau. Und wie weit wird sowas dann gehört oder zugelassen, dass eben ein Politiker, ein Entscheidungsträger, ein Gesundheitswesen oder sonst wo dann sagt, ja, das mag schon sein, dass das vielleicht kommt, aber wenn man das nicht nachweisen, ja. Kann, dann wollen wir da nichts davon wissen. So, das, ja. Diese Diskrepanz, ja. Zwischen Evidenz und eben, ja. Der Zukunft, ja. Was könnte sein, die, glaube ich, sehr schwierig.
Ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube, es zeigt auch ein bisschen einen Paradigmenwechsel, der in der Medizin stattgefunden hat. Im Prinzip, auch wenn jetzt jeder von Gesundheitswesen oder Gesundheitsindustrie oder was auch immer redet, alles, wo wir uns damit beschäftigen, ist eigentlich Krankheit. Es hat ein ganz zentraler Paradigmenwechsel in der Medizin stattgefunden. Die Amerikaner reden auch von Sick to Healthcare, dass man wirklich sagt, man geht von der Krankheitszentriertheit hin zu einer Gesundheitszentriertheit. Das heißt, es geht nicht mehr leider um, wie kann ich Krankheiten früher erkennen, besser behandeln, sondern wie kann ich Gesundheit länger halten. Und dann kommt genau das, was Sie sagen. Dafür kann ich nicht leicht zurückschauen und mit retrospektiv sozusagen arbeiten, sondern ich muss nach vorne schauen. Deswegen sind auch zum Beispiel, wenn man jetzt wieder Südtirol nimmt, wir haben eine riesengroße Bevölkerungsstudie im Finchgerlafen-Christ mit über 13.000 Leuten, die eine longitudinal angelegte Studie ist, wo man Leute über Jahre, Jahrzehnte praktisch betreut und dann versiegt von jemandem, der zum Beispiel völlig gesund ist, gibt es da Transitionsmomente, wo jemand einen Risikofaktor entwickelt, vom Risikofaktor zum Beispiel in die Krankheit geht. In der Transitionsphase spielt da die Gene oder spielt da die Umwelt oder was auch immer spielt da eine Rolle. Also es findet schon man spricht von einer sogenannten Before Medicine oder Before Healthcare. Das sind vier P's, die uns ist Predictive, Preventive, Personalized und Participatory. Das heißt einfach, man versucht viel mehr in eine voraussehende, prädiktive, vorbeugende, präventive Medizin zu gehen, in eine mehr personalisierte Form, dass man sagt, gerade in der Tumorforschung zum Beispiel oder Tumorbehandlung, weiß man jetzt ja, dass man personalisiert Tumoren behandeln kann aufgrund von Genome. Das heißt, man schaut sich die Tumorzellen an. Je nachdem, welches Gen betroffen ist, kann man die Therapie umpassen. Und das hat ganz viel mit Participatory zu tun. Das heißt, dass man die Patienten oder die Leute in Fall von einer Studie, die Studienteilnehmer in so ein großes Experiment oder so ein großes Unterfangen mit hineinnimmt. In dem Fall ist doch schon ein Paradigmenwechsel von Krankheit hin zu Gesundheit und eben von dem nicht gleich zurückschauen und retrospektiv irgendwas untersuchen, sondern nach vorne praktisch forschend und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist schon vorhanden, das setzt sich immer mehr so.
Aber da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, der mich auch interessiert, weil ich stelle mir Wissenschaft vor als eine als eine Mathematik, heißt 0 und 1. So, und dann kann ich das genau ausschlüsseln und ausrechnen und so weiter. Aber wie weit kann, muss und darf eine Studie wie die Finchgau auch sozial erkenntnistheoretisch sein? Heißt, weil doch wir Menschen sind soziale Wesen und da spielen oft doch vielleicht ganz andere Parameter noch eine Rolle, die sich eben nicht auf 0 und 1 reduzieren, sondern die sich nicht errechnen lassen, sondern die man, ich sage jetzt mal so, erfühlen muss. Also wie ist die Sozialstruktur, wie sind die Familienverhältnisse und so weiter. Wie kann man sowas dann mit einfließen lassen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, Forschung generell oder Krankheit oder Gesundheit ist all mehr wie 0 und 1. Also ich sage mal, es ist alles viel komplexer, wie man weiß. Man hat einen Umfang, wenn man sich überlegt, bei mir auch mit aller Begeisterung in das humane Genomprojekt gestartet sein. Vor Gott vielen Jahren hat man gemeint, ja, wenn wir mal das ganze Genom kennen und die Gene kennen, dann werden wir den Krebs behandeln und den Alzheimer behandeln. Das ist alles viel komplexer. Erstens ist es nicht nur ein Gen, sondern es ist meistens das Zusammenspiel von vielen Genen. Einige sind krankheitsverursachend, andere sind sogar protektiv. Und so ist es auch praktisch, wenn man Gesundheit untersucht. Das sind ganz viele Faktoren von den Genen, von der Umwelt, vom Lebensstil, von auch sozialen Geschichten, wie Sie sagen. Und ich glaube, gerade wenn man Forschung betreibt und nochmal, wenn man auf den Impact zurückkommt und man will wirklich transformativ sein, nicht leicht transaktional und sage, ich verschreibe das und das Medikament noch gerade der Blutdruck hoch ist, sondern man möchte sozusagen Verhaltensweisen von Leid ändern, dann muss man das vierte B, das Participatory, das heißt, dass das Community Engagement oder einfach das Engagement, dass man von Leuten, wenn man sie in die Forschung mit einbezieht und in die Medizin mit einbezieht, das ist zentral, weil heutzutage ja die Medizin mehr und mehr etwas wert, wo die Leute selber für sich Sorge tragen. Ich meine, wir wissen alle, wir reden von der Demokratisierung der Medizin, ob sie jetzt Apps oder Wearables oder was auch immer, aber Leute haben, es ist ein anderes Gesundheitsbewusstsein da und Leute sind auch selber interessiert, sich da mit Gesundheit auseinanderzusetzen. Und wir sehen auch in der Forschung, die wir betreiben, also ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, dass man da einen Dialog sozusagen zwischen Forscher, Ärzte und Studienteilnehmer hat, weil das natürlich in der Konvergenz noch viel besser funktioniert, als wenn man das leistet, wie Sie gesagt haben, zwischen 0 und 1. Also das ist viel dynamischer. Da ist ein Riesenprozess und eine Riesendynamik drin.
Jetzt haben aber Menschen ja auch Ängste. Und wenn ich jetzt an das Beispiel denke mit dieser Corona-App, also hier heißt sie, glaube ich, Immuni, und in Deutschland soll es jetzt auch morgen oder übermorgen eingeführt werden. Ich habe das Gefühl, auch aufgrund der geringen Fallzahlen, die wir jetzt haben, das kommt zu spät. Oder können wir mit der App noch was anfangen?
Also ich glaube, die Tracing-Idee dahinter, dass man sozusagen Kontakte nachvollziehen kann, ist sicherlich richtig. Die Frage ist natürlich, wenn man das viel, viel früher gehabt hätte, in Deutschland war eher, muss man sagen, verschont und hat nie so einen richtigen Peak gehabt wie wir in Italien und in anderen Orten zur Zeit. Ich glaube, es ist auf keinen Fall zu spät, was allen noch Sinn macht, weil man weiß ja nicht, was im Herbst passiert, kommt eine zweite Welle, kommt keine. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man nachvollziehen kann, wenn sich irgendetwas tut. Natürlich, wenn es noch viel früher gewesen war, hätte man wahrscheinlich präventiv noch einiges gekannt verhindern. Aber man muss schon auch bewusst sein, Gott, weil Sie ja die Ängste ansprechen, so etwas nimmt man ja nicht leicht an, sondern man macht sich halt auch Gedanken über Datenschutz und über andere Geschichten. Und ich glaube einfach so, es braucht oft auch eine bestimmte Zeit, bis ein Produkt gereift ist, dass die Leute sich auch wohl damit fühlen.
Also wird es wahrscheinlich am Anfang eher weniger runtergeladen und dann mit der Zeit oder speziell, wenn dann im Herbst vielleicht die Fälle wieder ansteigen, wahrscheinlich dann erfolgreicher sein, diese App, wenn der direkte Bedarf wieder zu sehen ist, wahrscheinlich bei den Patienten.
Also mein Gefühl ist, dass relativ viel, ich glaube, wenn man etwas versäumt hat, dann ist vielleicht auch gut, wenn man so den Zeitverlauf hernimmt, man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, Covid ist langsam durch, die Leute haben viel gehört und sind ein bisschen müde und hin und her. Natürlich, wenn man jetzt von der Akzeptanz und von der Compliance und von der Beteiligung her war, natürlich besser, man hätte sowas umwenden können, wo die Leute noch höchst sensibilisiert sind. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich so auch, was mir selber von Covid-Untersuchungen her, die Leute sind schon sehr interessiert, zumindest ich kann es jetzt doof für die Sachen sagen, wo ich jetzt mehr mit Leuten zu tun habe, dazu beizutragen, dass es funktioniert. Deswegen, ich gehe schon davon, ob jetzt 60% mit ihm, wie man sich erwartet, damit es wirkt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird schon eine substanzielle Zahl sein und ich glaube, es hängt nicht davon ab, dass man Angst hat, sondern einfach, weil es echt die Leute interessiert, ob das gut oder nicht gut bewältigt wird. Mhm. Also ich bin da eher optimistisch, muss ich sagen.
Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Das war halt jetzt in die Zeit gespielt, ja, warum auch immer. Es gibt Forscher, die sagen, es ist unwahrscheinlich, aber es könnte sein, dass der Virus genauso verschwindet wie Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter. Sehen Sie das auch oder gibt es die Chance eigentlich nicht?
Also ich glaube, im Moment weiß man viel zu wenig. Also was man, glaube ich, wirklich sagen kann, ist, dass es nicht irgendwie eine artifizielle Geschichte ist, wie man sich oft überlegt hat. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Evidenzen. Was man jetzt sich zum Virus selber sagen kann, ist eigentlich viel zu wenig. Deswegen ist gerade auch die Forschung so wichtig und auch eine Forschung, der weit darüber hinausgeht, um zu sagen, ja, die Durchseuchungsrate ist so und so viel Prozent, 3%, 2%, was auch immer. Also ich glaube, wichtig ist, man hat noch überhaupt nicht verstanden, zum Beispiel, oder ganz, ganz wenig, wie die Transmissionen stattfinden, zum Beispiel in Familien, was sind die Risikofaktoren dazu, vor allem von der Genetik, da gibt es jetzt Riesenstudien dazu, wenn man das macht, was sind die Nachfolgeerkrankungen, weil man weiß, Covid ist ja viel mehr wie Lungen, inzwischen ist das sicherlich eine Multiorgangeschichte. Die Frage ist, wie die Immunitätsdauer ist, man weiß, dass zum Beispiel die Antikörper, die man hat, bei einer Talseinsekoren nicht bauen, da dauern sie eine bestimmte Zeit und sind wieder weg. Man weiß nicht, wie die Ringe. Also, es sind so viele Fragen, wo ich glaube, dass man die Art von Forschung noch einige Zeit betreiben muss, um noch auch solche Fragen zu beantworten, die Sie jetzt gesagt haben. Aber ich glaube, realistischer und seriöserweise kann man so Fragen nicht wirklich beantworten, jetzt ohne die Evidenzen, die man wirklich als Forscher haben soll.
Dann kommen wir einfach zurück zu Ihnen als Person. Ja. Und Sie verwenden so viel englische Idiome und Begriffe und so weiter. Ja. Warum Südtirol und nicht USA oder Großbritannien oder irgendwie?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte die Chancen gehabt, aber es hat sich irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Leben irgendwie vielleicht ist Mission nicht das richtige Wort, aber irgendwie, was ich in mir gespürt habe, es war mir allem wichtig, irgendwas, wenn es möglich ist, irgendwas, im Englischen würde ich sagen, to create, to contribute, to leave a legacy, das waren so meine drei Geschichten. Also ich möchte gerne bei Sachen mitwirken, wo es um neue Sachen geht, ich möchte gerne bei Sachen beitragen, wo es um etwas Goethes mehr ist als ich selbst und letztendlich mit den beiden Sachen vielleicht irgendeine Spur hinterlassen, irgendein Vermächtnis hinterlassen. Und das ist natürlich, ich war längere Zeit in England, ihr könnt auch in England bleiben, aber die Chance, in Südtirol natürlich irgendwas aufzubauen, das zu der Zeit noch nicht gegeben hat, eben gerade die Art von Forschung, weil Südtirol war eben, wo ich zurückgekommen bin von England, man hat schon Forschung gemacht, aber das war mehr klassische klinische Clinical Trials oder es sind Forscher von anderen Universitäten gekommen, haben in Südtirol was durchgezogen und sind wieder weg gewesen. Aber es hat keinen Impact in dem Fall wieder für Südtirol gehabt, sondern mir ist auch darum gegangen, was kann man denn da aufbauen, auch wenn es von null ist, wo aber Forschung dort stattfindet, wo die Leute sind und vor allem, wo die Ärzte sind. Deswegen hat mich extrem gereizt und natürlich die Chance ist klar, dass man sowas nicht allein machen kann, aber im internationalen Kontext, was aber kein Problem heutzutage ist, weil Forschung funktioniert nicht mehr so wie früher, dass man sagt, ich habe meine Arbeitsgruppe an der Uni und forscht 30 Jahre an dem gleichen Rezeptor, sondern man macht irgendwas Tolles, wo man attraktiv genug ist für die restliche Welt. Und Gott sei Dank haben wir da in Südtirol die Chance gehabt, auch mit Hilfe, muss man ehrlich sagen, von weitsichtigen Politikern, die da umfinanziert haben und Eurag vor allem. Und dann ist man nicht vernetzt, weil heutzutage große, wirklich große Forschung funktioniert in Konsortien, also in internationalen Kollaborationen. Deswegen wichtig ist, dass man eine gute Idee hat, irgendetwas, was einen ein bisschen distinctive macht, also so wirklich, wo die Kleinheit wirklich auch ein Vorteil sein kann. Aber das, was wir zum Beispiel im Finchka machen, das kann man nicht überall so nachziehen. Und danach, dass der Teil interessant genug ist, um sich international zu verletzen und danach die kritische Masse zu bekommen, um wirkliche Forschung zu machen. Das heißt, um es nochmal zu sagen, der Wunsch zurückzukommen war irgendwie, wenn es möglich war, allem, aber es war mehr der Grund, eben einfach irgendwas aufzubauen, das langfristig umgelegt ist und dort was bewirkt, wo die Leute sind.
Das heißt also, Ihre Daten werden quasi international auch zur Verfügung gestellt? Oder wie muss man das vorstellen? Oder kommen dann Forscher von außen und greifen dann oder fragen bei Ihnen an? Oder stellen Sie das automatisch, ich sage es mal, ins Netz, wie auch immer, und dann greifen andere darauf zu? Oder es kommen andere von außen und sagen, Mensch, ich habe so eine interessante Sache, lass mir mal wissen, wie das geht.
Also Forschung, wie gesagt, funktioniert eigentlich leider mehr international und jeder hat seine Rolle. Jetzt ist natürlich bei uns so, wenn es um so große Bevölkerungsstudien geht mit 13.000 Leuten, das ja alles auf Freiwilligkeit aufgebaut ist. Also das geht alles leider aufgrund einer Einwilligungserklärung, wo die Leute dann sagen können, seien sie einverstanden, dass Daten ausgetauscht werden, und zwar allen Daten mit Forschungsinstitutionen, die ganz natürlich strikt geregelt sein. Gerade in unserem Fall gibt es ganz ein striktes Datenschutzreglement, weil es um genetische Daten geht. Also in der Regel ist es so, dass man gemeinsam mit Forschern einen interessanten Zielbereich oder irgendeinen Forschungsbereich identifiziert. In unserem Fall ist vor allem Herz-Kreislauf-Forschung, neurologische Forschung und metabolische Forschung, also Diabetes und so weiter. Danach sein Konsortien in der Welt draußen, die sagen, du schau, ich weiß, das hat die Bevölkerungsuntersuchung, das hat die genetischen Daten. Eine andere Gruppe sagt, ich möchte, keine Ahnung, Proteinforschung dazu machen. Das heißt, so bildet sich um ein großes Thema herum im Sinne von einem internationalen Experiment, ein Forschungsvorhaben, das aber natürlich vom Datenschutz und von der Einwilligungserklärung ganz genau reglementiert ist.
Also heißt es aber, wenn ich das jetzt richtig verfolge, hoffentlich, was Sie sagen, dass aufgrund Ihrer Daten, die Sie dann haben, andere Forscher auf die Idee kommen und sagen, wenn 1 und 1, 2 ist, dann können wir noch einen Punkt dazu bringen, dass eben plus 2 gibt dann sogar 4. Das heißt also, das ist jetzt ganz simpel verdeutlicht, aber dass man eben dann noch vielleicht auf ganz andere Ideen kommt und Erkenntnisse, wo Sie im ersten Moment vielleicht gar nicht dran gedacht haben. Also durchaus ein...
Also ganz klar, das ist in dem Fall eine klassische Synergie, wo eins und eins nicht 2 ist, sondern eins und eins kann 10 oder 20 oder 100 sein, weil einerseits, wie gesagt, durch unsere Ressourcen, das, was wir haben, und durch die Ideen von anderen und ihrer Ressource wieder was Größeres entsteht. Was aber, wie gesagt, das ist ein bilateraler Weg, weil einerseits entstehen neue Wege und natürlich unsere Forschungsressource wird wieder bereichert durch Daten, die wir durch andere Kollegen sozusagen wieder zurück in die Ressource bringen. Also es ist ein dynamischer Prozess, der die Forschungsressource natürlich aber größer und interessanter forschungsmäßig macht.
Wenn dieses Genomprojekt, wenn Sie da Blut abnehmen und so weiter und so fort, interessiert mich noch, inwieweit kann man denn heute technisch in einen Menschen hineinschauen? Und was wäre vielleicht noch wünschenswert? Also wie weit ist man heutzutage, wie tief kann man, ich weiß keinen anderen Begriff, aber technisch eben, also mit Radiologie und was weiß ich alles, in einen Menschen hineinschauen? Und wo meinen Sie, dass wir in 10 Jahren sein werden? Wie weit kann man dann noch in den Menschen hineinschauen und ihn verstehen?
Also ich glaube, man kann natürlich schon viel, viel weiter hineinschauen, wenn man so die Geschichte der Medizin hernimmt. Da war natürlich am Anfang von der reinen oberflächlichen Untersuchung bis hin vielleicht zur Autopsie ist man zu einem Organ gekommen. Jetzt durch die ganzen neuen Methoden kommt man natürlich nur in eine molekulare Ebene. Man kann bis in die Zelle und bis in die Gene hineinschauen. Es ist natürlich von der Weiterentwicklung und vom Wissenszuwachs enorm. Man muss aber natürlich auch wissen, was ich vorher schon versucht habe zu sagen, Es ist aber trotzdem alles viel komplexer, wie man meint. Das heißt, auch wenn wir jetzt herausgefunden haben, dass wir, keine Ahnung, 23.000 Gene haben und es gibt Gene, die und die Krankheiten machen, man weiß allem nur, dass richtige Vererbungen nicht mehr wie 5% ausmachen oder weniger wie 5%.
Doch, da muss ich einhaken. Ja. Was heißt richtige Vererbungen?
Also Vererbungen wirklich im Sinne, weil an sich, wenn man sagt, man hat einen genetischen Risikofaktor, man ist prädestiniert, ein bisschen etwas häufiger zu bekommen, das heißt, familiäres Risiko zum Beispiel für eine bestimmte Krankheit, das heißt dann nicht automatisch vererbt, meine ich wirklich, dass es gibt Erkrankungen, das sind in der Regel weniger als 5%. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel auch bestimmte neurologische Erkrankungen, darunter auch der Parkinson, wo man einfach sieht, da ist eine Erkrankung, die geht von Generation auf die nächste Generation, auf die nächste Generation, auf die nächste. Das heißt, der ist vererbt in verschiedenen Modi, dominant, rezessiv, was auch immer. Und dann gibt es noch das andere Beispiel, wo man sagt, okay, da sieht man, dass jemand in der Familie ist, und da hat jemand von mir aus auch eine bestimmte Krankheit, zum Beispiel Parkinson, aber da ist nicht Generation, da besteht ein erhöhtes Risiko. Das Risiko ist noch vielleicht 10% höher wie bei jemandem, der nicht jemand in der Familie hat. Mhm. Und die genetischen Risikofaktoren, der spielt natürlich auch eine Rolle, aber das sind natürlich viel, viel weniger aussagekräftig. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man so sagt, es gibt ja halt ganz viel von der Personal Genomics Firmen, die sagen, ja, du schickst mir ein bisschen Spachteln, dann schaue ich nach und dann sage ich dir, du hast so viel Risiko für Prostatakrebs und für Alzheimer. Also den muss man auch mit sehr viel Vorsicht genießen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man seriös sagt, man hat so wirklich eine vererbte Erkrankung, wo auch natürlich der ganze Ablauf mit genetischem Counseling und so weiter, das läuft ganz oder so. Aber der wichtige Punkt ist, wenn Sie mich fragen, wo man in 10 Jahren sozusagen noch in die, ja. Also ich glaube, gerade durch die Technologien, weil ich glaube, der große Wurf vom humanen Genomprojekt war nicht so sehr, dass man gesagt hat, man kann jetzt Krankheiten heilen, aber man hat technologische Fortschritte gemacht, wo man früher 100 Millionen Euro für etwas ausgeben hat, 10 Jahre gebraucht hat und das kostet uns jetzt 2.000 Euro und die braucht pro Stunde dafür. Das heißt, da wird ganz viel passieren und in der Medizin wird das, was man jetzt so als individualisierte Medizin bezeichnet, was in der Krebstherapie zum Beispiel schon funktioniert und das wird auch in andere Krankheiten kommen, dass man aufgrund von Genome oder molekularen Markern viel gezielter behandeln kann.
Ich habe aber diese 5%-Zahl noch nicht ganz verstanden, ja. Muss ich sagen. Heißt es, 5% der Krankheiten übertragen sich genetisch von Generation zu Generation oder wenn eine Disposition da ist, einer Parkinson-Krankheit, ja. Bei meinem Vater zum Beispiel, ja. Habe ich die 5%ige Chance, das auch zu kriegen? Also ich habe die 5%.
Also wenn man ein Krankheitsbild als Beispiel hernimmt, zum Beispiel Parkinson, wie die meisten Erkrankungen, ist der Großteil sporadisch, heißt man das. Das heißt, man weiß nicht genau, was die Ursache ist. Das können alle möglichen Faktoren, darunter auch vielleicht ein genetisches sein. In der Regel gilt, je jünger jemand ist, desto wichtiger werden die Gene. Wenn man jetzt beim Parkinson bleibt, dann weiß man, dass es vererbte Formen von Parkinson gibt, aber die vererbten Formen im gesamten Kontext von Parkinson-Erkrankungen machen ungefähr oder weniger wie 5% aus.
Okay, also ich muss nicht, wenn mein Vater Parkinson hatte, ängstlich zu Hause sitzen und jedes kleine Zucken wahrnehmen.
Okay. Das ist eben der Teil, wo man sagt, da gibt es noch das familiäre Risiko, ja. Wo man sagt, okay, da gibt es jemanden in der Familie, wo eine Tante, ein Vater, wo nur jemand, aber nicht die klassische generationale Vererbung. Und das heißt einfach leider, dass das Erkrankungsrisiko ein bisschen höher ist. Wenn man jetzt in Parkinson hernimmt, ist ungefähr 10-15% von jemandem, der vielleicht einen Vater oder jemand hat, im Verhältnis zu jemandem, der niemand in der Familie hat. Aber das heißt überhaupt nicht, dass deswegen das jetzt, das heißt leider, das ist ein genetisches, heißt man einen genetischen Risikofaktor, aber das heißt überhaupt nicht, dass das jetzt, hat mit der klassischen Vererbung, mit den 5% nichts zu tun.
Weil ich stelle ja einfach fest im Bekanntenkreis, im sozialen Umfeld und so weiter, dass wenn irgendjemand irgendetwas hat, wird heutzutage ganz oft gesagt, ja, das sind die Gene.
Ja. So.
Also das wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich recht habe, aber mein Gefühl ist, dass sich da viele Leute drauf stützen sozusagen, um eine Kausalität herzustellen, warum irgendetwas ist, ohne zu hinterfragen, ob diese Zusammenhänge überhaupt zutreffen. Ja. Nur um das Problem, und jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, von der Seele zu haben.
Ja.
Und das ist ja auch, meine ich heutzutage, ein enormer, eine Weiterentwicklung in der Forschung und des Wissens, was die Psyche für uns Menschen alles bedeutet und macht. Und mir kommt aber vor, dass durch dieses ganze Wissen im Netz und überall, Dr. Google und so weiter, dass dann die Leute sich zu leicht auf irgendwelche äußeren Parameter stützen, statt dass sie dann hergehen und mal versuchen, Mensch, was kann ich denn tun oder wo liegt es denn an mir vielleicht? Und wie könnte da die Forschung helfen, um den Menschen den Blick auf sich zu ermöglichen?
Ja.
Also nicht nur auf das Forschungsergebnis und eben so wieder zu warten, was passiert von außen, sondern eben, dass die Forschung dazu beiträgt, dass er sagt, schau mal, kümmere dich mal um dich.
Ja. Nein, ich glaube, das ist ein ganz zwar wichtiger Punkt und da möchte ich wirklich nochmal wiederholen. Eins ist natürlich, dass da die Aufklärung stimmen muss und im schlimmsten aller Fälle nicht Dr. Google, sondern vielleicht wirklich mit einem Arzt oder mit jemandem reden, weil, wie gesagt, ein konkreter Unterschied zwischen einer klassischen Verirrung ist und etwas, wo man sagt, ihr nahen Verwandten gehabt und wenn nochmal ein familiäres Risiko, glaube ich, ist, wie gesagt, da redet man von 10, 15, dass er jetzt gerade beim Parken, sondern bei anderen. Also ich glaube, das ist nicht etwas, wo noch jemand sagen kann, ah, da machen wir jetzt das sind die Gene und fertig. Also es ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Und das Zweite, was ich gesagt habe, ist auch ein anderer wichtiger Punkt, dass die Leute wirklich oft sagen, ja, ich will einfach wissen, was es ist und ich brauche eine Erklärung. Und dann stürzt man sich schnell auf eine Erklärung, weil wenn man eine Erklärung hat, dann hat man irgendwann Seelenfrieden gefunden. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man eben auch da wirklich aufklärungsmäßig mit Leuten redet, die wirklich von dem was verstehen und danach nicht sagt, du, sondern dass man nach sich auf das konzentriert und sie sagen, du im Endeffekt, wenn es nicht die Gene sein und wenn es nicht irgendwas Schlimmes ist, vielleicht konzentriere ich mich auf mich und schaue, was ich sozusagen mit meiner Gesundheit untieren kann, mit meiner Gesundheit machen kann, um da irgendetwas Positives zu erreichen.
Jetzt ist die Studie, Ihre Studie, 2011 gestartet.
Ja.
Wie ist denn der aktuelle Stand? Und gibt es erste Erkenntnisse, wo Sie sagen, okay, das deutet jetzt in die und die Richtung?
Ja.
Wie ist denn da der Stand?
Also der Stand ist der, dass man sich überlegen muss, dass natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist in Südtirol alles bei Null entstanden, so eine Riesenstudie aufzuziehen mit 13.000 Leuten rein von der Logistik, von der Biobank, von den Daten, die man einmal sammeln muss, bevor man sie überhaupt ausarbeiten kann. Das heißt, die ersten 5 Jahre waren wirklich im Sinne mehr von einer Start-up-Phase. Dass man sagt, man muss einmal alles auf die Reihe kriegen. Und nochmal, wir sind da in Südtirol ja nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt 5 Unis um uns, da muss man einmal ein internationales Team herkriegen. Also die ersten 5 Jahre waren in erster Linie wirklich einmal, um das alles aufzubauen, international sich zu vernetzen und natürlich einmal Daten zu generieren und die Daten so herzurichten, dass man mit denen arbeiten kann. Und jetzt sind wir in der Phase, dass man mit den Daten, dass wir die Daten nicht gleich generiert haben, sondern dass die Daten in Informationen übergehen. Das heißt, wir versuchen jetzt wirklich mit den Daten sozusagen wissenschaftliche Fragen zu beantworten. Meistens natürlich, wie gesagt, mit anderen Forschungseinrichtungen und Institutionen. Wir haben Riesenprojekte laufen, zum Beispiel zu Nierenerkrankungen oder zum Diabetes. Und da spielen unsere 13.000 eine Rolle von Leuten, wo man sagt, im Konsortium sind 200.000 drinnen. Mhm. Weil wenn man gerade Gene finden will, die vielleicht jetzt nicht so penetrant sind, das heißt, sie sich so stark durchsetzen, spielt die Zoll eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, einerseits mit den Daten, sozusagen die Daten in die Informationsebene zu kriegen, daraus natürlich, was für uns zentral ist. Wir machen die Forschung ja, dass sie in der Medizin spricht man an von Translation. Das heißt, das ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt haben wir ein Resultat gefunden, dann machen wir ein Paper draus und dann gehen wir zum nächsten, sondern es muss ja was für die Leute bringen. Und das ist eben das Interessante, CRISPR ist jetzt, wir sind jetzt im Herbst mit dem Follow-up gestartet. Das heißt, das geht ja nochmal 5 Jahre, wo wir die alle wieder einladen, den wir schon praktisch untersucht haben. Das heißt, das ist prospektiv und das wird sich, also wir sind momentan dabei, ganz eine Reihe von verschiedenen Fragestellungen aufzuarbeiten. Wie gesagt, wir sind in Konsortien drin, wo wir dazu beigetragen haben, viele neue Gene zu finden. Wir haben andere Projekte laufen, wo man konkret jetzt zum Beispiel auch klinische Aussagen machen kann, gemeinsam mit Uni Innsbruck, was er so um die non-alkoholische Fettleber geht. Das ist eine von den größten. Ganz viele Leute zum Beispiel haben ja Fettlebern, wo man meint, ja, das hat irgendwas mit Alkohol, hat aber gar nichts mit Alkohol zu tun, sondern ist ein reines metabolisches Problem, wo auch wieder Gene eine Rolle spielen können. Das heißt, wir haben Sachen laufen, die konkrete klinische Anwendungen finden. Plus, was uns jetzt natürlich sehr antreibt, ist, also eins ist, dass medizinische Forschung einen Impact auf die Bevölkerung und auf die Patienten haben muss, aber auch, so wie wir Forschung betreiben, mit den ganzen neuen Technologien und die Chancen, die wir haben, auch viel, viel noch engeren Kontakt zur Industrie zu suchen. Nicht im Sinne, dass man da jetzt Riesengeld macht, sondern einfach, weil Industrie natürlich, gerade wenn es um Weiterentwicklungen geht, ganz andere Möglichkeiten hat, wo eine akademische Forschung alleine nie hinkommen würde. Deswegen auch so die Interaktion zwischen Forschung und Gesundheitswesen und Forschung und Industrie, vor allem im Sinne von technologischer Weiterentwicklung, ist etwas, was ihn sehr interessiert.
Ja, jetzt gehen Sie natürlich nicht alleine mit Ihrem Köfferchen los, nehmen ein bisschen Blut und setzen sich dann ins Mikroskop. Wie viele Leute sind hier beteiligt an dem Projekt?
Also das Projekt selber, das Institut im Moment hat ungefähr 80 Leute, ein bisschen mehr als 80 Leute. Das sind insgesamt, glaube ich, 11 Nationalitäten, das heißt, die Sprache ist Englisch. Das ist im Prinzip so, man redet allen von internationalen Forschungskonsortien, das ist so ein kleiner Prototyp, der kann da eben so gut in Barcelona oder in London oben sitzen. Es ist multidisziplinär, das heißt, es geht von Mediziner über Biologen, über Bioinformatiker bis hin zur Ethika und eben legale Leute, weil natürlich das, was wir machen, ganz viel, gerade mit der genetischen Forschung, auch ganz viele ethisch-rechtliche Fragen aufwirft. Das heißt, es ist eine transdisziplinäre Gruppe, die gemeinsam um zwei, drei große Themen sozusagen versucht zu forschen, im Kontext mit internationalen Konsortien.
Da habe ich gerade auf der Herfahrt noch ein interessantes Gespräch gehört, weil es eben ja in der Wissenschaft, in der Forschung und dann auch in den Auswirkungen, jetzt muss ich nochmal auf Corona zurückkommen, ja, weil da die Triage ja gemacht werden musste, also die Entscheidung, wen behandeln wir weiter und wen nicht, dass diese in diesem Interview, das ich gehört habe, die haben dann gesagt, ja, wir gehen sogar so weit und ziehen Philosophen hinzu. Mhm. Also was hat es, und Philosophen denken ja immer in langsamen Schritten und weit voraus. Ja. Und gibt es sowas hier auch, also den mit Einbeziehen von Menschen, die rein mit dem Denken arbeiten?
Also ja, also nicht Philosophen in dem Sinn, aber Ethiker zum Beispiel, ganz speziell Ethiker in dem Sinn, weil natürlich, wie gesagt, nochmal, wenn man sich bedenkt, wenn man sich überlegt, dass Forschung eigentlich letztendlich nicht selbstzweckt ist, sondern man muss was für die, sagen wir, es muss einen menschlichen und einen gesellschaftlichen Impact haben, natürlich muss man dann schauen, dass in erster Linie das Wichtigste ist, dass dass sozusagen das Recht und der Schutz vom Teilnehmer geregelt ist und da natürlich spielt die Ethik eine zentrale Rolle. Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt und wir natürlich und Ethiker sind auch wieder vernetzt, wirklich auch mit Philosophen und mit anderen Leuten. Das heißt, es ist wichtig, dass man auch Soziologen zum Beispiel, dass einfach, das macht die Forschung ja spannend. Gerade jetzt so, wo man sieht, das ist nicht mehr leid wie früher, wo man sagt, ah, mein ganzes Leben forsche ich leider an einem einzigen Rezeptor, wie vorhin gesagt, sondern Forschung ist momentan so interdisziplinär, gerade wenn es um große Themen geht und man sagt, es geht um Gen und um andere Geschichte, dass man andere Forschungsrichtungen einfach unbedingt mit einnehmen muss, um die neuen Perspektiven hineinzubekommen.
Ja. Wenn Sie sagen, neue Perspektiven, und damit kommen wir schon langsam Richtung der eigentlichen Fragen bezüglich Ihrer Hände, wie weit ist denn die Erwartungshaltung zum Ergebnis? Das heißt, wie schützen Sie sich vor der Bias? Also vor Ihrer eigenen Erwartungshaltung, wenn wir das und das starten, das Projekt, dann müsste eigentlich das und das rauskommen oder wir würden gerne in die Richtung gehen.
Ja.
Das heißt, Sie selber bauen sich ja am Anfang dieser Studie eine Straße, nur um das mal symbolisch zu sagen. Ja. So, jetzt kommt aber irgendwann die Kreuzung, wo Sie gedanklich dann bereit sein müssen, links oder rechts zu gehen. Oder links und rechts zu gehen und am Ende wieder zusammenzukommen. Ja. Also wie können Sie sich selber davor schützen, so immer zu sagen, nein, wir fahren immer rechts rum?
Ja. Also ich glaube, das Zentrale bei dem, wie überall im Leben wahrscheinlich, ist die Frage nach dem eigentlichen Zweck, nach dem Purpose. Wieso macht man eigentlich? Warum tut man, was man tut? Und ich glaube, bei mir gestartet sein, oder ich, weil ich allein gestartet bin 2002, war die Grundsatzentscheidung, wieso macht man das in Südtirol und wieso braucht es nichts? Und dann war die Mission ganz klar, eins war, dass man die eine Aufgabe war, einfach praktisch den biomedizinischen Teil der Forschung, die es in Südtirol nicht gegeben hat, praktisch aufzubauen und weiterzuentwickeln, größer zu machen, allen mit dem klaren Bekenntnis, dass das in eine international anschlussfähige Spitzenforschung führen muss und vor allem einen lokalen Impact haben muss. Das heißt, wir haben natürlich über die Jahre, wo wir uns da weiterentwickelt haben, von Boyalon umfangen, 3, 4 Leute, 5 Leute, 15 Leute, 80 Leute, war allen klar, wir machen das, weil wir in Südtirol den Zweig aufbauen will. Es muss international anschlussfähig sein, was wir machen in den Schwerpunktthemen, die ich vorhin genannt habe, und es muss einen lokalen Impact haben. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man sagt, okay, jetzt kommen wir da auf den Weg, man lernt ja dazu. Und ich meine, Covid hat es wieder gezeigt, das ist Echtzeitforschung, man muss doch sich anpassen können. Aber man hat eigentlich die Straße und die Mission oder der Zweck oder der Purpose, wie man es auch immer, war allem klar. Und auch die Vision war eigentlich von Anfang an klar, dass wir gesagt haben, wir möchten in Südtirol, wenn es jetzt irgendjemand fragt, wo soll das in 10, 15 Jahren hinführen, dass in Südtirol dass wir da eine neue Welt nach Südtirol gebracht haben, im Sinne einer biomedizinischen Forschung, das nicht gegeben hat, und dass wir einfach die Möglichkeit haben, durch die Art von Forschungen, nicht gleich Grundlagen oder gleich klinische Forschung zu machen, sondern eben die translationale Forschung. Das heißt, wir führen sie zusammen und wenn möglich, möglichst nur mit einer industriellen Anwendung oder Möglichkeit, das weiterzuentwickeln. Also mit der Eckpfeile ist es uns eigentlich allen gelungen, auch die Leute, die wir herholen, wissen da in den Zweck hineinpassen. Sie wissen auch, auf was sie sich einlassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach das eigene Why, das eigene Warum kennt. Ob es jetzt eigene Leben ist schon wahr, ob es jetzt eine Forschungsinstitution ist, weil es ist, die Engländer sprechen allem von der Garbage Bin Strategy, die sagen, ja, okay, es gibt ganz viele, die machen 10 Projekte, 5 Projekte, und dann ist so, dass man es in einen Korb hinhaut, ein bisschen schüttelt, dann kommt eine Strategie raus. Aber vor der Strategie kommt die Mission und die Vision, und erst dahinter kommt die Strategie und dann auch die Struktur, und das haben wir versucht, da ganz konsequent durchzuziehen. Und deswegen auch da jetzt im Moment, noch der Aufbauphase zentral ist wirklich, jetzt gehen wir ja von der Aufbauphase in die eigentliche Konsolidierungsphase, Weiterentwicklungsphase. Der Fokus ist zentral, weil oft hat man einfach das Gefühl, man kann alles, kann man aber, ich glaube, es bringt nichts. Man kann allein zwei, drei Sachen wirklich gut sein. Und das zweite ist die kritische Masse. Man kann natürlich mit 5 Leuten, kann nicht sagen, ich will Weltspitze von irgendwas werden. Ich glaube, man kann, wenn man einen Fokus hat, man muss jetzt nicht hunderte von Leuten da haben, aber man muss die kritische Masse da und vor allem auch in der Welt haben, um zu den Themen wirklich zu punkten.
Also schützt einen da die Internationalität auch davor, zu sehr sich in seinem eigenen Rad zu drehen, sondern man kriegt so viel Impact auch von außen, um sich immer wieder frisch zu halten und immer wieder die Richtung eventuell anzupassen und zu sagen, ja, wir liegen da richtig, da gehen wir jetzt weiter und da liegen wir vielleicht nicht so, das lassen wir jetzt mal rechts runterfallen, eben dieses Papierkorb, wie sagt man da, Papierkorb?
Garbage-Bin-Strategie,
Papierkorb-Strategie, ja. Dass man sich dann auch traut, mal was wegzuwerfen und dann neu anzusetzen.
Ja, ja. Also ich glaube, die Internationalität und da, dass man sich sozusagen deswegen davor international anschlussfähig, weil ich natürlich kann ich sagen, ja, ich vergleiche mich mit Trient und Verona jetzt nicht, das sind ja super Geschichten, aber ich glaube, da musst du dich wirklich mit der Welt vergleichen. Und da, was wir natürlich nur ein großes Glück haben durch die internationalen Kooperationen, ist man nicht allein so ein bisschen cutting edge, man weiß, was sozusagen in anderen Top-Universitäten auch läuft, aber wir haben das große Glück wirklich über Jahre jetzt schon ganz einen ausgezeichneten Scientific Advisory Board zu haben, also einen wissenschaftlichen Beirat, der wirklich mit internationalen Experten besetzt ist und der nicht allein sozusagen gut gemeint, allem also macht so, sondern es ist einer knallhart, um zu sagen, nein, jetzt du das, was er da macht, bringt einfach nichts, da müsst ihr sehen. Also es hat da ganz viel mit Mentoren zu tun und Leute, die einfach das gut mit einem meinen, um zu sagen, in der Weiterentwicklung ist das und das wichtig. Und deswegen muss man sich da auch wirklich exponieren und einfach von viel Leuten versuchen zu lernen.
Wie wir alle überall lernen müssen. Und jetzt, wenn Sie, ich sage jetzt mal profan, Chef dieser Forschungseinheit sind.
Ja.
Wobei brauchen Sie denn besonderes Fingerspitzengefühl?
Ich glaube, das Wichtigste sind die Leute. Weil man hat wirklich gesehen, dass man am Anfang war es ja so, dass man gesagt hat, man muss man überhaupt schauen, hoffentlich kommt jemand nach Südtirol, weil es ja nichts gegeben hat. In der Zwischenzeit in der glücklichen Phase, dass man es sich wirklich aussuchen kann. Aber eins ist, Top-Leute herzukriegen, aber nur viel wichtiger ist, Top-Leute einfach zu halten. In einem Ort, das vielleicht super ist zum Bergsteigen und zwei andere Geschichten, Aber die Leute, wir haben gesehen in Anfang, ja, was sind eigentlich die Faktoren, dass Leute herkommen nach Südtirol, obwohl wir jetzt keine Medizin ohne haben und nicht weiß Gott, wie es ist, irgendwelche Geschichten. Also es ist weder das Geld noch, dass ihr da bergsteigen könnt, sondern was wirklich ist, die amerikanischen Kollegen sagen einfach, I'd like to do cool things. Das heißt, die möchten einfach coole Forschung betreiben. Mhm. Coole Forschung heißt nicht nur interessante Forschung, sondern was ganz wichtig ist, die möchten auch nicht ein Jahr investieren, bis sie noch einmal irgendwas forschen können, sondern dass sie sich zusetzen können und sagen, ich kann morgen starten mit meinen Analysen. Mhm. Und ich glaube, das sind, mit der Suche und mit der Sachen können wir wirklich punkten, weil jetzt die Infrastruktur steht. Wir haben die ganzen Daten, die wir gesammelt haben. Und gerade in den Gebieten, wo wir jetzt unterwegs sind, kriegt man wirklich top Leute her, die noch mit den Sachen, die wir haben, arbeiten können. Ja.
In dem Bezug fällt Ihnen die Antwort vielleicht auf die folgende Frage ganz leicht. Wann hatten Sie zuletzt ein glückliches Händchen?
Ein glückliches Händchen? In Bezug auf die Arbeit, die
jetzt? Nein, ganz allgemein. Ganz allgemein,
glaube ich, wo ich für mich selber eine Entscheidung getroffen habe, wo für mich persönlich ein bestimmter Fokus hingeht, weil man natürlich, man ist von vielen Sachen begeistert. Ich war ja am Anfang praktisch begeisterter Kliniker und bis vor ein paar Jahren allem noch Patienten gesehen. Da habe ich mich entschlossen, sozusagen, nein, das kann man nicht so wirklich nebenbei machen, das und die Forschung. Und dann das Glück gehabt, von daher einmal wirklich jetzt im Moment zu 100% den Forschungsteil zu machen. Aber was mich noch allem sehr umgetrieben hat, ist eben die andere Geschichte neben der Forschung. Was ist noch ein Treiber, der Medizin verändert? Und jetzt haben wir einfach gesehen, dass es im weitesten Sinne wirklich, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber mit Leadership zu tun hat, die Ärzte einfach entfalten müssen. Ärzte haben sich bis vor 40 Jahren, Ärzte praktisch, waren Ärzte die Lenker und die Leader von der Medizin, bis vor 40 Jahren auch langsam die professionellen Manager und so weiter gekommen sind. Und die Mediziner sind aber weiter in den Hintergrund getreten und inzwischen ist die Medizin eigentlich dominiert von Kaufmännern und hin und her. Mhm. Und das war die Schiene, die mich allem extrem interessiert und da habe ich auch Bücher dazu geschrieben und Projekte gemacht und da habe ich kurz vor Weihnachten eine Firma dazu gegründet, wo ich zwar ein Gesellschafter bin, aber trotzdem auf meiner Idee aufbaut, wie kann man Ärzte praktisch Leadership-Kompetenzen beibringen, dass sie nicht einfach like Kliniker sein, sondern einfach, dass sie wirklich zu Mitgestalter und Mitlenker werden und nicht gleich sozusagen das Gesundheitswesen, die Entwicklung von dem Gesundheitswesen einfach gleich in die Manager und in die Controller überlassen. Und selbst so, dass die Entscheidung, wenn ich mal lange überlegt, soll ich das jetzt auch noch out in den Weg oder soll ich es lassen, aber das ist etwas, was ich mir gespürt habe. Ich war Jahre heranreifen über die Birke und jetzt habe ich es gemacht. Jetzt haben wir vielleicht ein gutes Händchen so für die letzten wirksamen Jahre neben der Forschung noch etwas anderes.
Ja. Wem würden Sie denn gerne mal die Hand reichen?
Ich glaube, es gibt ganz viele. Wahrscheinlich in Cliff Williams von der ACDC, von der Musik her, weil der einfach für mich so der Inbegriff von, was wir vorher vom Rhythmus geredet haben, also Bassgitarre ganz einfach gespielt, aber so mit dem, der einfach die Band unterstützt und einfach tragt, selbst von der Musik her und von den Menschen her gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene. Sicher jemand wie ein Steve Jobs, wenn er noch lebt, weil er natürlich einiges bewirkt hat. Ja. Und auf der Forschungsebene gibt es sicherlich viele.
Ja. Und vielleicht ein bisschen eine privatere Frage, Hand aufs Herz. Was war Ihre emotionalste Berührung?
Ich glaube selber sicherlich, wo mein Sohn auf die Welt kam, ist, wo ich das erste Mal gedacht habe, heben und umschauen.
Ja. Und ein Lebewesen spüren, das zu 50% von einem selber
genau. kommt. Ja. Ich komme ja das erste Mal, weil ich zwar selber Mediziner bin und Geburt gesehen und alles, wo man das erste Mal das eigene Kind sieht, ich kann mich erinnern, das erste Ultraschall, wo man das Herz so ein bisschen flippt. Also das ist unglaublich. Also das ist wirklich spüren, das ist nicht sehen, sondern das spüren.
Ja, ja. Und Ihre Hände mögen am liebsten, ich kann mir die Antwort schon denken, aber ich möchte es trotzdem nochmal hören, dann können wir den Bogen schlagen zum Anfang. Also Ihre Hände mögen am liebsten?
Also Bassgitarre spielen und schreiben.
Und schreiben?
Und schreiben.
Aber klassisch von Hand oder im
klassisch Computer heutzutage? Klassisch von Hand. Also ich habe nach wie vor meine Bücher und alles, was. Also ich schreibe gerne von Hand, die alles, einfach weil ich spüre es mehr.
Und den Zettel am Nachttisch und
Genau. Und dann siege ich es und das ist ein anderes Gefühl.
Ja. Herr Bramschall, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gehabt haben, mir da so einen Einblick zu gewähren. Und wir könnten natürlich, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiterreden, wir könnten uns stundenlang zuhören, auch in Ihrem neuen Ärzte als Leader-Projekt da. Vielleicht können wir da irgendwann einmal nochmal ganz getrennt davon so reden. Aber herzlichen Dank, dass wir da sein durften und viel Erfolg mit allen den Projekten, die Sie da haben. Und ich freue mich drauf, von Ihnen zu lesen. Und dass Sie den Impact schaffen können für uns als Menschen, für uns als Gesellschaft, den Sie sich vorstellen und den Sie mit Ihrer Forschung erreichen möchten.
Danke vielmals. Ich danke für die Möglichkeit, über das reden zu dürfen.